Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin Pastor der Marienkirchengemeinde hier in Herford und sitze wie immer nicht alleine am Tisch, sondern bei mir ist wie immer Eike Schäfer, Presbyter und Techniker des Podcasts. Hallo Eike.
Moin.
Und wie immer ein Gast. Diesmal ist es Johannes Vetter, Kirchenmusiker und Organist unserer Gemeinde. Hallo Johannes, schön, dass du dem Ruf gefolgt bist.
Moin.
Bevor wir einsteigen, wie immer, Eike, was ist denn jetzt noch wichtig zu wissen?
Es ist Sommer und wie vielleicht in der Zeitung auch, haben wir ein kleines Sommerloch. Die wichtigsten Sachen kann man unserem Gemeindebrief entnehmen, der für 2 Monate gilt. Vielleicht eine kleine Ankündigung für die nächsten Podcasts. Anfang August werden die 9 Folgen erscheinen. Diesmal sind 2 Special-Folgen. Und zwar werden wir die beiden Kandidaten, die sich um die Stelle des Superintendenten im Kirchenkreis bewerben, bei uns im Podcast haben. Diese beiden Folgen werden gleichzeitig erscheinen. Zu Gast sind einmal Dr. Olaf Reimuth und einmal Dr. Albrecht Philips. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf. Thema wird das Glaubensbekenntnis sein. Und wir werden ein bisschen über die Personen und ihre Ideen vielleicht auch für den Kirchenkreis sprechen.
Das wird spannend, auf jeden Fall.
Genau, wie immer, vergessen Sie nicht, wenn Sie mögen, uns ein Feedback zu schicken an gemeinde@marienkirche-herford.de.
Und das war's.
Das war's.
Okay, dann wie immer zum Spannendsten einer jeder Folge zum Gast. Johannes, wir haben dich schon ganz häufig hier im Podcast gehört, muss man ja ehrlich dazu sagen, weil du die meiste Zeit immer die Musik einspielst, die wir hier hören. Aber jetzt bist du das erste Mal quasi mit Stimme zu hören. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Kirchenmusiker zu werden?
Als andere Jungs Feuerwehrmänner werden wollten, so ungefähr mit 6 Jahren, hatte ich die damals außerordentlich splinige Idee, Organist zu werden.
Tatsächlich.
Und die Idee habe ich beibehalten. Ich war deshalb ganz, selbst in den wildesten pubertären Zeiten, bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen, weil wir in Felbert, wo ich geboren bin, einen hervorragenden Organisten hatte, der dann an der Hochschule auch eine Zeit lang mein Lehrer war. Und den wollte ich einfach hören. Die Predigt hat mich nicht sehr interessiert damals. Aber seine Musik war großartig. Dann bin ich so ein bisschen, als ich dann noch als Spätentwickler in die Studentenbewegung hineingerissen wurde, fand ich dann die Kirchenmusik doch sehr, sehr spießig. Hab dann aber einen neuen Orgellehrer entdeckt, der sich so mit dem Stichwort entarteter Musik und sowas sehr mit dem kulturellen Einfluss des Nationalsozialismus befasst hat. Und das fand ich alles andere als spießig. Und das hat mich für die Kirchenmusik gerettet.
Und wie bist du bei uns auf dem Stiftberg gelandet?
Da bin ich angesprochen worden. Ich verrate jetzt mal mein Geburtsdatum. Das ist 1952. Und wer rechnen kann, wird herausbekommen, dass ich ein Rentner bin. Das ist bei dem Jahrgang gar nicht anders möglich. Und es gab dann hier einen gewissen Zeitraum zu überbrücken. Ich bin angesprochen worden. Und da ich meinen Beruf sehr gerne ausübe und da die Marienkirche auf dem Stiftberg nun wahrlich nicht zu den hässlichsten Kirchen in unserer Landeskirche gehört, habe ich mit Begeisterung zugesagt. Und zunächst war das für ein Jahr vorgesehen, jetzt bin ich schon im 3. Jahr hier und ich hoffe nicht, dass ich zu jenen Rentnern werde, die sich für lebenslang unersetzlich halten und sich dann hier dran klammern. Aber Spaß macht es mir.
Und vor deiner Zeit jetzt bei uns auf dem Berg, wo warst du, was hast du gemacht?
Ich war vorher einige Jahre Kreiskantor im Kirchenkreis Gütersloh und hatte eine kleine Kantorenstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Bielefeld-Ummeln, die zum Kirchenkreis Gütersloh gehörte, weil alles, was jenseits vom Teutoburger Wald liegt, noch nach alter Vätersitte zu Gütersloh gerechnet wird.
Und du bist studierter Kirchenmusiker in Herford?
Ich habe nicht in Herford studiert. Ich habe sehr bewusst nicht an einer kirchlichen Hochschule studiert, sondern an einer Universität Musik. Ich habe in Essen an der Volkwang-Hochschule studiert. Da gab es interessante Abteilungen. Da gab es eine Musikabteilung, da gab es eine Opernabteilung, da gab es eine Tanzabteilung und da gab es eine Schauspielabteilung, sodass man also über die künstlerischen Grenzen hinweg ganz anregende Kontakte hatte und ein... Es war so ein bisschen wie auf dem Montmartre in Paris. Und ich weiß nicht, ob das in Herford so gewesen wäre.
Und du bist nur, was heißt nur, das ist ja eine ganze Menge, ja. Kirchenmusiker, aber du bist auch Literaturwissenschaftler.
Nee, Literaturwissenschaftler bin ich nicht. Jedenfalls nicht von der Ausbildung her. Ich habe mit so ein Abkommen mit befreundeten Literaturwissenschaftlern an der Uni Bielefeld. Wir haben gemeinsame Seminare gemacht über Lieder nach Heinrich Heine Texten. Die Literaturprofessoren waren für die Texte zuständig. Ich habe Lieder von Franz Liszt beigesteuert. Und dann haben wir so eine interdisziplinäre Arbeit gemacht. Daher kommt meine Position als Lehrbeauftragter in der Lili-Abteilung in Bielefeld.
Spannend. Musik ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir hören auch das erste Mal Musik. Von dir eingespielt.
Aber nicht live.
Nicht live, aber wir lauschen trotzdem mal ganz gespannt.
Genau, ich darf gleich sagen, was ich da spiele. Ich spiele aus einer Sammlung, die die älteste Sammlung von Musik für Tasteninstrumente ist. Das ist der sogenannte Roberts Bridge Codex. Da gibt's eine sogenannte Estampilla. Das ist ein recht derber Tanz. Das ist 1390 erschienen, als die mehrstimmige Musik für Tasteninstrumente noch in den Kinderschuhen steckte. Und das ist von einer faszinierenden Fremdheit.
Spannend. Jetzt sind wir gespannt. Das hören wir uns jetzt mal an.
Wie in jeder Folge, lieber Johannes, geht es um ein inhaltliches Schwerpunktthema. Mit dir natürlich um Musik, aber wir wollen mit einem Text starten, mit einem Lied starten, mit dem Lied der Lieder, wie es so schön heißt, mit dem Hohelied. Und da hören wir jetzt als erstes mal rein, eingelesen, und dann sprechen wir ein bisschen darüber.
Okay.
Nachts lag ich auf meinem Bett und sehnte mich nach ihm. Nach ihm, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich sehe mich aufstehen. Ich durchstreife die Stadt, ihre Straßen und Plätze. Ich suchte ihn, dem mein Herz gehört. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Da fanden mich die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, dem mein Herz gehört. Ich hielt ihn fest, ließ ihn nicht los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht, ins Zimmer von der, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihre Töchter von Jerusalem, bei Hirschkuh und Gazelle auf der Flur, weckt die Liebe nicht und scheucht sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt.
Lieber Johannes, das Lied der Lieder, ein Lied, was in seiner Feinfühligkeit einfach nur vor Poesie strotzt. Kannst du es singen?
Es gibt eine Menge Kompositionen darüber. Ich habe gerade keine im Kopf, deshalb singe ich es jetzt nicht. Und ich würde noch weiter gehen als du. Es strotzt nicht nur vor Poesie, sondern es strotzt vor Erotik. Und es ist eine große Tradition des Orients, fantastische, feinfühlige, empathische, erotische Literatur hervorgebracht zu haben. Und es ziert unsere Heilige Schrift, dass sie sich nicht scheut, einen solch wunderbaren Text in ihre Reihen aufgenommen zu haben.
Aber warum? Wie kam es dazu, dass dieses Lied, und war es tatsächlich ein Lied, was man gesungen hat, oder ist es Lied, weil es einfach in Liedform vielleicht in dieser Versstruktur geschrieben ist?
Ob man es gesungen hat oder nicht, da will ich gleich noch was zu sagen. Diese Frage kann man auch bei den Psalmen und bei anderen Liedern in der Bibel stellen. Ja. Das behalte ich mal im Hinterkopf, da müssen wir noch drauf kommen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Warum hat ausgerechnet dieses Lied Einzug in die Bibel gefunden? Es ist ja auch nun mal auch ganz anders als all die Texte vorher.
Das finde ich nicht, also ich kann es nicht wissenschaftlich beantworten, aber die Bibel zeichnet sich ja durch eine Vielfalt von Stilen aus. Und wir wissen ja heute, dass da ganz viele Autoren dran gearbeitet haben, die alle verschiedene Begabungen hatten. Die Weisheitsliteratur ist eine völlig andere als die Tora, die fünf Bücher Mose, die Propheten sind wieder eine völlig andere Geschichte, sodass mich diese Stilvielfalt überhaupt nicht überrascht. Und da die Bibel auch nicht diese Verklemmtheit des preußischen 19. Jahrhunderts hat, ist es kein Wunder, dass es da auch erotische Literatur gibt. Das finde ich, also ich würde mich wundern, wenn es nicht der Fall wäre.
Ich helfe mal von der wissenschaftlichen Seite aus. Tatsächlich ist es gar nicht so klar, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Aber was du sagst, das stimmt tatsächlich in weiten Teilen. Was wir ungefähr wissen, ist, dass ungefähr 90 nach Christus, da traf sich eine Synode von jüdischen Geistlichen, die darüber entschieden haben, wie der Kanon des Alten Testaments aussehen sollte. Und das Hohelied war tatsächlich eines der Bücher, wo man lange drüber gestritten hat, ob es jetzt reingehört oder nicht, weil eigentlich geht es ja jetzt nicht um Israel oder um was anderes, was gerade damals die Gemüter der Zeit bewegt hat, sondern es geht um Liebe und um zwischenmenschliche Beziehungen, um Verlust, um Ängste und um Sehnsucht und Begierde. Und das Buch ist uns überliefert, es hat es in den Kanon geschafft und ist deswegen natürlich auch Teil der Bibel, weil es eine relativ berühmt gewordene Interpretation von Rabbi Akiba gab, und der hat gesagt, nein, meine lieben Freunde, ihr versteht das völlig falsch, da geht es eigentlich gar nicht um Liebe und Beziehung und um Menschen, sondern das alles ist als großes Gleichnis zu verstehen, denn hier wirbt Gott um das Volk Israel. Also diese beiden Positionen von dem Mann und der Frau, die ja immer wieder vorkommen als Sprecherin und Sprecher im Verlauf des Liedes, die werden einfach uminterpretiert und anders gefüllt. Und das ist eine Sache, die sich durchgesetzt hat, bis weit hinaus ins Christentum tatsächlich.
Ja, dieses Gleichnishafte, das ist bei uns ja auch, wenn ich jetzt an die Barockzeit, vor allem an Bach-Kantaten, Weihnachtsoratorium und so denke, da gibt's ja immer das Bild, also die Beziehung zwischen Jesus und der gläubigen Seele ist die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam.
Genau.
Und die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam ist natürlich eine erotische Beziehung. Da kommen wir ja schon wieder nicht drum rum. Und es gibt für viele ein großes Missverständnis im Weihnachtsoratorium. Da gibt es eine Altarie, die ein Schlaflied ist. Und wer sich nicht sehr damit beschäftigt, denkt natürlich, dass die keusche Maria ihr Jesuskind in den Schlaf wiegt. Tut sie aber nicht. Es heißt, schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe. Das heißt, da hat die Braut den Bräutigam im Schoß. Oha. Und singt ein Schlaflied. Also was machen Braut und Bräutigam, wenn die Braut den Bräutigam in den Schlaf singt?
Ich wollte gerade sagen, und das in unserer schönen Weihnachtskirche.
Das heißt, das mag gleichnishaft sein, dem will ich gar nicht widersprechen. Aber nur wenn man was von Erotik versteht, versteht man das Gleichnis. Das ist ja der Punkt.
Welchen Wert hat dieses hohe Lied außerhalb der Bibel, außerhalb einer reinen linearen biblischen Betrachtung vielleicht?
Es gehört wie viele Texte aus der Bibel absolut zur Weltliteratur. Also man muss kein gläubiger Mensch sein, um von dieser Poesie absolut beeindruckt zu sein.
Das ist tatsächlich das, ich glaube, das Kennzeichen zu der Gattung, zu dem das Lied gehört. Im Tanach, also in dem Verbund der Bücher, wie die Juden ihn lesen und rezipieren, also quasi unser Altes Testament, da gehört das Hohelied zu dem Bereich der Megillot. Und dazu gehört Literatur, die sich nicht nur, aber vor allem, finde ich, dadurch auszeichnet, dass man sie auch schön finden und lesen und rezipieren kann, wenn man gerade kein gläubiger Mensch ist, sondern da ist vieles quasi, was so zwischen Tür und Angel ist, ne? Also zwischen Tür und Angel, zwischen einem religiösen und einem nicht religiösen Leben. Also vielleicht so Einstiegstexte, könnte man sagen, in die religiöse Umwelt Israels damals. Und dazu gehört es natürlich, weil ich glaube, das Motiv und das, worum es im Hohelied geht, das ist uns alle bekannt. Weil es ist gerade nicht, wie Rabbi Akiva gesagt hat, ein Gleichnis für die Beziehung von Gott und Israel, sondern es geht um Menschen und um menschliche Liebe. Und ich glaube, damit können wir alle was anfangen, egal ob wir religiös sind oder nicht.
Ja, vielleicht hat Rabbi Akiba, klug wie er war, dieses Argument benutzt, um dieses schöne Buch überhaupt in den Kanon reinzukriegen.
Ja, das ist auch das, wie ich es immer interpretieren möchte, tatsächlich, dass er gewitzt, wie er war, uns dieses wunderschöne Stück Literatur konservieren wollte und wusste, das geht nur so, wenn er die verknöcherten Kollegen überzeugt, dass es hier geistlichen Wert hat.
Genau. Ja, Johannes, wollen wir dann nochmal zurückkommen auf die erste Frage. Singt man es noch? Wurde es gesungen? Kann man es singen?
Also man singt es, denn es gibt viele Kompositionen. Es gibt von Monteverdi in der alten Musik, es gibt jede Menge Chansons, die auf diesen Text zurückgehen. Also dass es gesungen wird, ist gar keine Frage. Die Frage ist, ob es damals gesungen wurde. Die Wissenschaftler sind sich sehr einig, dass es gesungen wurde, aber keiner weiß, wie es gesungen wurde. Und da komme ich jetzt als Musiker ein bisschen zum Zuge. Warum wissen wir das nicht? Weil einfach keiner damals daran gedacht hat, sein Smartphone einzuschalten, um das aufzunehmen.
Verdammte Axt,
das wäre und so viel einfacher. Dummerweise gab es damals auch noch keine Notenschrift. Das heißt, es gab überhaupt kein Medium, um Musik zu konservieren. Das heißt, das wurde das weitergegeben und wenn es Traditionsabbrüche gab, dann war es weg. Die Notenschrift, um das jetzt mal historisch ein bisschen aufzubröseln, wurde im Mittelalter erst erfunden. Und zwar zu der Zeit, als in unserer Kirche noch weit vor der Reformation die sogenannte Gregorianik gesungen wurde. Also ein alter Musikstil, mit dem die heiligen Texte aus der Bibel rezitiert wurden. Das wurde auch zunächst mal mündlich weitergegeben, das wurde dann aber später in der Notenschrift festgehalten und das hat natürlich einen riesigen Paradigmenwechsel in der Musik hervorgebracht, denn das hat das Gedächtnis erweitert. Das heißt, diejenigen, die bestimmte Stücke hervorgebracht haben, die konnten schon 200 Jahre tot sein und die Musik war immer noch da. Das war historisch was Neues. Das heißt, die Mehrstimmigkeit, die sich im Mittelalter entwickelt hat, aus dieser einstimmigen gregorianischen Musik heraus, die war in ihrer komplizierten Konstruiertheit angewiesen auf die Möglichkeit, Notenschrift zu haben. Und jetzt kann man spekulieren, wo kommt der gregorianische Choral her? Es gibt zwei Thesen, die ich ganz plausibel finde. Man hat sich immer schon den Kopf drüber zerbrochen, wie um alles in der Welt die Griechen in ihren antiken Dramen, Sophokles und Antigone und was es da so alles gibt. Da war man sich auch ziemlich sicher, dass im Amphitheater die nicht einfach so vor sich hingenuschelt haben, sie hatten auch noch Masken auf, sondern dass sie einfach um der Verständlichkeit halber auch einen sehr gehobenen Rezitationston hatten, der näher an der Musik als an der Sprache war. Und da das Griechische ja damals die Weltkultur war, hat das natürlich auch eine starke Ausprägungs- und Anziehungskraft gehabt. Und das Christentum hat sich ja gerade über die Kirchenväter bis dahin, dass es Staatsreligion in Rom wurde, immer ziemlich scharfe Auseinandersetzungen mit der griechischen Philosophie geliefert. Also Paulus ist da ja so ein Beispiel für. Das heißt, man kannte die. Sonst hätte man sich mit ihr nicht auseinandersetzen können.
Stimmt.
Und später hat es da auch so eine kleine Versöhnung gegeben über den Neuplatonismus und was nicht alles. Das wäre aber Podcast für sich. Die andere Quelle ist der jüdische Tempelgesang. Weil bekanntlich ja das Christentum aus unserer heutigen Sicht ein Spross an dem alten Stamm des Judentums war, weil wir verehren denselben Gott. Wir sind nur, was die Gottessohnschaft des Juden Jesus angeht, verschiedener Meinung. Aber es gibt ansonsten sehr starke Berührungspunkte, sodass man sicher sein kann, dass auch von der Tempeltradition, die wir nicht kennen, weil wie gesagt, es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Noten, da auch drin steckt. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich habe eben gesagt, es gab dann eine philosophische und theologische Auseinandersetzung zwischen der griechischen Philosophie und der paulinischen Theologie. Die Pharisäer bei den Juden, die ja bei uns in der Bibel alle nicht so gut wegkommen, die haben ein großes historisches Verdienst. Die haben gegen die übermächtige griechische Kultur damals das Judentum ziemlich reingehalten. Und die Pharisäer sind es auch gewesen, die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass das Judentum auch ohne Tempel überleben konnte. Also die ganzen Schriftgelehrten, die Tora-Schulen und so, das geht alles auf pharisäisches Denken zurück. Und ich denke, dass auch Jesus einen guten Draht zu den Pharisäern hatte, sonst hätte er sich nicht ständig mit denen gestritten. Das ist ja in Freundeskreisen so. Ne? Die Pharisäer vertraten auch die These der Auferstehung im Gegensatz zu den Sadduzäern. Und Jesus hat ihnen ja dann den Gefallen getan, auch aufzuerstehen, also hat bewiesen, dass sie recht hatten. Und insofern ist, glaube ich, im gregorianischen Choral diese Auseinandersetzung und diese gegenseitige Beeinflussung aufgehoben. Das ist eine Spekulation, man kann es nicht beweisen, aber ich finde diese Spekulation ganz sympathisch.
Jetzt ist das Hohelied ja durchaus, wenn man so mal alle biblischen Texte betrachtet, eins der älteren Werke. Haben wir es als Kirche zwischenzeitlich aus den Augen verloren, beziehungsweise waren wir zu verklemmt für die Erotik des Hoheliedes? Und sind wir es vielleicht immer noch? Also, taucht es in der Perikopenordnung auf? Wieso nicht? Du schüttelst mit dem Kopf. Traut sich der Pastor nicht, darüber am Sonntag zu predigen?
Also tatsächlich von der homiletischen Seite her ist es tatsächlich kompliziert. Ich habe es ja eben schon angerissen. Lange Zeit hat das Judentum unter die hermeneutische Maske gehabt, was das Hohelied angeht, dass es halt chiffrenhafte Sprache ist, die als Gleichnis zu verstehen ist für die Beziehung von Gott und seinem auserwählten Volk, seiner Braut, nämlich Israel. Und das ist eine Tradition, die hat das Christentum lange Zeit übernommen. Bei Origenes und bei Ambrosius von Mailand finden wir sie noch und so weiter und so fort. Das heißt, erst in der Aufklärung quasi gab es so einen Wechsel, dass man festgestellt hat, da geht es um was ganz anderes. Vorher wurde tatsächlich hin und wieder mal über das Hohelied gepredigt. Es gab gerade in der alten Kirche sehr anregende Predigten und Texte darüber, unter anderem von Origenes, der darüber geschrieben hat. Deswegen wissen wir überhaupt, dass Origenes einer dieser Theologen war, der das natürlich so verstanden hat, dass es da nicht um menschliche Liebe geht, sondern dass das irgendwas ist, woraus wir Menschen was lernen können für die Beziehung von Gott zu seiner Welt. Aber mit der Aufklärung, mit Herder und mit Goethe und mit den anderen, die dieses Verständnis ein bisschen gesprengt haben und gesagt haben, ihr seid eigentlich alle bekloppt, natürlich geht's hier um Liebe und um Verlangen und um menschliche Sehnsüchte und so weiter und so fort, da hat Kirche das ein bisschen verloren. Und wir haben es heute auch nicht wiedergefunden, das Hohelied als Thema der Predigt, weil, naja, worüber kann man da, mal ganz blöde gefragt, wer weiß, wie man Predigten schreibt, der wird das Problem verstehen, worüber kann man da groß predigen? Ne? Also man kann nur über zwischenmenschliche Liebe predigen, die immer halt irgendwie subjektiv ist tatsächlich. Also man kann sich an diesen wunderbaren poetischen Texten des Hoheliedes entlanghangeln und kann gucken, wo man irgendwie Vergleichspunkte findet, aber da fällt es mir als Prediger schwer, etwas zu sagen, was halt nicht nur meinem subjektiven Empfinden und meinem Verständnis von Liebe entspricht, sondern irgendwie nutzbar ist für die Gemeinde. Also ich glaube, die Gemeinde hört mir dann immer gerne zu und lächelt und nickt, aber ob sie wirklich was davon mit nach Hause nimmt, ist halt eine schwierige Frage. Aber spannend, die Frage zurück an euch.
Und wir nehmen den Gedanken mit in die nächste Musik. Was hören wir denn als nächstes, Johannes?
Als nächstes, ich habe gerade über die Gregorianik geredet. Und ich werde dann einen kurzen gregorianischen Gesang zu Gehör geben. Und hinterher möchte ich dann dazu was Musikhistorisches auch noch sagen. Weil dann kommen wir irgendwann wieder in die Gefühlswelten zurück, womit wir ja auch angefangen haben.
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
So, das war ein kurzes Beispiel aus der Tradition des gregorianischen Gesangs. Wir müssen davon ausgehen, dass der gregorianische Gesang die Mutter der europäisch-abendländischen Musik ist. Also von allen Stilen, die wir heute haben, man kann sie auf diesen gregorianischen Gesang zurückführen. Was typisch für den gregorianischen Gesang ist, das ist sein theologischer Hintergrund. Der gregorianische Gesang ist entstanden zu einer Zeit, in der es auch aus theologischen Gründen eine große Leibfeindlichkeit gab, weil man einfach davon ausging, der irdische Leib ist das Gefäß der Sünde. Also der irdische Leib ist das Hindernis, eine ordentliche Beziehung zu seinem Schöpfer zu kriegen. Und wenn man so eine Auffassung vom Leib hat, man hat damals den Leib auch als ein Gefängnis betrachtet und die ganz Radikalen haben gesagt, das Gefängnis des Leibes ist noch viel schlimmer als die Kerker der Römer, wenn sie uns Christen da eingesperrt haben. Also das gab ganz, ganz radikale Positionen da. Und dann ist natürlich, wenn man den Leib so klassifiziert, dann ist natürlich auch alles, was der Leib hervorbringt, an Gefühlen und sowas, auch mit der Sünde behaftet. Und aus diesem Grund ist diese gregorianische Musik so emotionslos und so ätherisch. Und wenn man Psalmen singt, dann singt man, ob man jetzt Psalm 22 singt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ob man Psalm 23 singt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist immer dieselbe Musik, weil man darauf achtet, dass man seinen eigenen sündhaften Emotionshaushalt da nicht reinbringt. So, das heißt, Musik hat nicht immer mit Emotionen zu tun gehabt. Es gab dann einen großen Umschwung in der Musik, der historisch vergleichbar ist mit der Entdeckung Amerikas. Das hat ja auch sehr vieles in Bewegung gebracht. Und das kann man genau klassifizieren. Das war um 1600 in Florenz und beruht auf einem historischen Irrtum. Und zwar? Man hat in Florenz geglaubt, herausgefunden zu haben, wie die alten Griechen ihre Dramen aufgeführt haben. Man hat das Rezitativ erfunden und kam auf die glorreiche Idee, ein Rezitativ, also eine Art Sprechgesang, mit Akkorden zu begleiten, was heute jeder Gitarrist kann. Das war 1600 eine historische Entdeckung. Und zwar hat man dann festgestellt, dass die Art der Akkorde, ob sie dissonant waren, ob sie weich waren oder so, dass die Gefühle zum Ausdruck bringen können. Und damit ist die Oper erfunden worden. Man hat nicht entdeckt, wie die Griechen gesungen haben. Das weiß man bis heute nicht, wie die gesungen haben. Aber aus diesem historischen Irrtum ist die Oper entstanden. Und die Oper ist ja prädestiniert dafür, menschliche Gefühle auf die Bühne zu bringen. Und die ganzen großen kirchenmusikalischen Werke von früher, die wir lieben, die Bach-Passion und so weiter, die atmen den Geist der barocken Oper. Das darf man nie vergessen. Ne? Also so fromm, wie man das alles auch finden mag, das bedient sich der Errungenschaften der weltlichen Oper. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Die Reformation hat ja die Grenze zwischen Profanem und Sakralem, also zwischen Weltlichem und Heiligen, ohnehin ziemlich eingerissen. Sodass das gar kein Wunder ist. Das heißt also, dass wir uns mit Emotionen in der Musik befassen, das ist auch an Geschichte gebunden. Das war nicht immer so. Sondern das ist in der späten Renaissance, in der frühen Barockzeit entwickelt worden und hat dann von Leuten wie Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach und so ist das dann zu großer Höhe geführt worden. Und die konnten richtig an ihrem Notenpult die Hervorrufung von menschlichen Emotionen programmieren durch ihre Art zu komponieren. Ne? Die konnten einen zu Tränen rühren, die konnten einen zu großer inneren Ekstase bringen. Also das hat die Musikgeschichte hervorgebracht, in Abgrenzung zur Gregorianik, obwohl man sich des musikalischen Materials der Gregorianik bedient hat, aber man hat es umgeformt.
Wie ging es dann weiter in der Tradition der Kirchenmusik?
Vielleicht ein Paradox noch. Man sagt ja, dass zu Bachs Zeiten der Höhepunkt der Kirchenmusik war. Da spricht einiges dafür, obwohl man das auch kontrovers diskutieren kann. Aber ich sage jetzt eine steile These. Zu Bachs Zeiten gab es überhaupt keine Kirchenmusik.
Ah ja?
Wie meine ich das?
Was spielen wir dann die ganze Zeit in Bach-Oratorien?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Kirchenmusik lässt sich am Gebrauch des Textes natürlich festmachen. Aber, ob Bach jetzt brandenburgische Konzerte komponiert oder ob Bach jetzt eine Kantate zur Intronisierung irgendeines weltlichen Fürsten komponiert, was er später als Eingangschor des Weihnachtsoratoriums benutzt hat. Das heißt, er hat an die Stelle des weltlichen Fürsten dann einfach den Allerhöchsten gesetzt. Theologisch äußerst problematisch, finde ich.
Das stimmt.
Also das heißt, es war immer dieselbe Musik, die der komponiert hat. Und deshalb sage ich, da gab es gar keine Kirchenmusik. Und das ist vielleicht das Geschickte an der Kirchenmusik, dass sie Musik von allen war. Und man kann allenfalls am Gebrauch des Textes, jedenfalls bei Bach, merken, dass es Kirchenmusik war. Aber an der musikalischen Substanz kann man es nicht merken. Das wurde dann im 19. Jahrhundert anders. Das lag aber daran, die Reformation hat ja, wie gesagt, die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen eingerissen. Das war das Symbol dafür, dass in den Kathedralen wurde die sogenannte Chorschranke eingerissen, die den Klerus von der Gemeinde trennte. Das hatte natürlich theologische Gründe, weil die Protestanten davon ausgehen, dass jeder für sich genommen eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Und in der vorreformatorischen Kirche man der Meinung war, dass man den Kleriker als einen Vermittler braucht, der das herstellen kann. Also das war so das revolutionäre Moment, weshalb die Reformation natürlich auch so bürgerliche Emanzipation ein wenig vorweggenommen hat. Gut, das erklärt auch, dass es in Anführungsstrichen keine Kirchenmusik gab, weil das Weltliche und das Geistliche ganz eng beieinander wohnten. In der Romantik war es so, da kam ja theologisches Denken und Glauben in die Krise. Da gab es ja Atheisten auf einmal. Ne, da gab es Karl Marx, da gab es einen Feuerbach und diese ganzen Philosophen, die da solche Denksysteme aufgebaut haben, von denen ich überzeugt bin, dass man die als Christ auch sehr gut kennen sollte.
Auf jeden Fall.
Und da ging es dann darum, für den christlichen Glauben ja so eine Art separate Räume zu kreieren. Also wie auch die Kirche. Wenn man in der Kirche ist, ist man nicht mehr im Alltag. Sowas war das. Und man sieht das an Felix Mendelssohn Bartholdy. Der hat geistliche Musik geschrieben, die ganz anders, die ein bisschen anachronistisch ist, als zum Beispiel so ein Oratorium Elias. Das ist zwar auch ein biblischer Text, aber das ist für einen Konzertsaal geschrieben und da geht so richtig die Post ab, wie in einer Oper. Wenn er aber für den Gottesdienst schreibt, schreibt er sowas nicht, sondern er schreibt dann Dinge, die meditativ sind, die einen so aus der Gegenwart abholen und woanders hinbringen.
Das heißt, da hat sich dann Gegenwartsmusik und Kirchenmusik dann getrennt?
Ja, das war beides Gegenwartsmusik, aber eben verschiedene Gegenwartsmusik. Weil im 19. Jahrhundert, das ist ja das Jahrhundert der Arbeitsteilung, auch in der Industrie, und da haben sich auch sehr verschiedene Musikstile entwickelt. Da hat sich zum Beispiel auch die Spaltung von E-Musik und U-Musik entwickelt. Und in allen musikalischen Genres gab es plötzlich Verzweigungen und sowas alles. Das gab es so in der Barockzeit noch nicht. Da gab es eine relativ einheitliche Musik, aber später zerfiel das, wie überhaupt die ganze Gesellschaft auch, in ganz verschiedene Bereiche zerfiel. Also ich vergleiche das sehr gerne mit der industriellen Arbeitsteilung, wo hinterher dann nur noch einer, bei Charlie Chaplin sieht man das ja, seinen einen Handgriff macht und im Grunde überhaupt nicht mehr weiß, was er da macht. Da hat ja keine Ahnung mehr, was da für ein Endprodukt rauskommt. Und diese Art von Arbeitsteilung hat es auch, also dann die Freizeitindustrie ist groß geworden. Vorher gab es ein Leben, wo Arbeit und Freizeit konnte man gar nicht so richtig trennen. Aber später wurde das geteilt und das Unterschied von Stadt und Land und Unterschied von Unterhaltungsmusik und ernster Musik und sowas alles. Ne? Es wurde also immer schwerer, begrifflich zu beschreiben, und das Angebot auf dem Markt sozusagen an Musik wurde auch größer, was ja heute die kirchliche Musikdiskussion sehr stark in Anspruch nimmt, weil wir haben ein großes Angebot und diejenigen, die so die Gralshüter der richtigen Musik sind, haben es immer schwerer aufgrund dieses großen Angebots, weil auch die Bedürfnislage der Gemeinde eine viel, viel größere Rolle spielt, als das damals der Fall war. Damals gab es die eine Musik, da wurde nicht drüber diskutiert.
Das ist aber fertig. Genau nochmal ein Punkt, auf den wir mit dir drüber sprechen möchten. Du hast gerade geschildert, wie aus der Gegenwartsmusik am Anfang quasi die Kirchenmusik quasi 1 war, wenn ich das so verstehen darf.
Ja, im 16. Genau. Jahrhundert.
Und so, und jetzt, und damit sich ja auch immer so ein bisschen orientiert hat an dem, was so in der Gesellschaft vielleicht gerade gehört wurde, dann trennt es sich. Und jetzt sind wir heute wieder an einem Punkt, dass, was heißt heute, die letzten
schon ein paar Jahre,
20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, wo diese Popularmusik, also christlicher Pop-Lobpreislieder, immer mehr Einzug auch erhält. Also wenn ich überlege, die Landeskirche hat ja jetzt auch eine Akademie für Popularmusik gegründet vor nicht allzu langer Zeit.
Genau. Pop-Akademie.
Ja. Pop-Akademie, genau. Welche Berechtigung hat diese Musik neben der altehrwürdigen Kirchenmusik? Und erleben wir vielleicht gerade einfach nur als Dynamik etwas, was wir vor 200, 250 Jahren schon einmal erlebt haben in der Kirchenmusik?
Da würde ich, also man, das ist jetzt etwas unanständig, was ich mache. Ich werfe dir jetzt einfach vor, das war die falsche Frage. Also für mich stellt sich nicht die Frage der Berechtigung, weil die Frage der Berechtigung unterstellt, dass es jemand gibt, der recht sprechen kann.
Hm. Es gibt aber zumindest Leute, die teilweise christliche Popularmusik für unpassend in sakralen Gebäuden finden. Ja. Und im Gottesdienst finden, so, und da ist, und man dann wirklich über die Berechtigung von dieser Musik im Gottesdienst bei Sakramentshandlungen einfach dann drüber sprechen muss. Mhm.
Klar, das ist wahr. Also kleines Bonmot am Rande, die Matthäus-Passion von Bach ist, als sie in Leipzig in der Thomaskirche uraufgeführt wurde, völlig durchgefallen, weil man das auch für absolut unpassend hielt.
Tatsächlich.
Aber gut, dann Es ist das weltliche Bürgertum hat dann die Matthäus-Passion entdeckt. In die Kirche kam es erst wieder im 20. Jahrhundert. Also die Kirche tat sich immer schwer mit Herrn Bach. Aber jetzt zu deiner Frage. Wie gesagt, also die Frage der Berechtigung stellt sich insofern für mich nicht, als es gibt ein signifikantes Bedürfnis von Teilen der Gemeinde, diese Musik zu machen. Und das verurteilt uns Leute, die in verantwortlichen Positionen sitzen, uns damit zu beschäftigen. Wir haben keine Alternative dazu, weil Gemeindebedürfnis heute einfach eine Sache ist, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben.
Aber nochmal, um genau auf diese Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Musik in der Kirche und Kirchenmusik? Könnte man einfach, weil also das ist ja zumindest das Argument, was mir immer entgegenschlägt, ne? Dass gesagt wird, das ist eigentlich gar keine Kirchenmusik, dieser Sakropop, wie meine Vikariatsmentorin manchmal verschiedene Ausreißer nennt, sondern das ist einfach nur irgendwelche Populärmusik, die nicht geistlich ist. Genau wie damals mit Bach, wie du es ja gerade geschildert hast. Gibt es da mittlerweile Distinktionsmerkmale, dass man sagen kann, wir haben, das ist Kirchenmusik und das ist einfach nur Musik in der Kirche?
Das gibt es wahrscheinlich. Mich interessiert sowas nicht sehr.
Okay.
Weil für mich ist Kirchenmusik ein ziemlich relativer Begriff. Ich finde, in diesem zusammengesetzten Wort ist Musik das Hauptwort. Und das können wir ruhig theologisch fassen. Musik ist Bestandteil von Schöpfung.
Das auf jeden Fall.
Und nicht Kirchenmusik ist Bestandteil von Schöpfung. Musik, dass der Mensch Musik machen kann, dass wir solche Begabungen haben, das ist Bestandteil von Schöpfung. Und deshalb gehören diese menschlichen Äußerungen, diese menschlichen Begabungen, die wir von Gott haben, natürlich auch in den Gottesdienst. Mhm. Und ob jetzt die Musik das richtige Bekenntnis hat, und ob sie auch wirklich in jeder Phase ihres Bestandteils dem Gottesdienst dient, ist für mich eine überflüssige Frage. Jede Musik ist unterbringbar im Gottesdienst. Man kann Jazzstandard spielen im Gottesdienst. Das ist für mich alles Gotteslob, weil
dennoch haben wir keine Welle an Jazzlobpreis erlebt, oder?
Nö. Aber weil der Jazz zu anspruchsvoll ist dafür. Also ich bestehe als Kirchenmusiker aus zwei Personen. Ich bin erstens Dienstleister. da komme ich wieder zu einem Bedürfnis in der Gemeinde. Wenn ich jetzt, was weiß ich, als Musiker zu Gast wäre in einer Gemeinde, wo stundenlange Lobpreislieder wären und mich einer bitten würde, kannst du das nicht am Keyboard begleiten, würde ich das machen. Mit einem sehr konstruktiv mit allen meinen Möglichkeiten. Da, wo ich selber Verantwortung trage, würde ich nicht gerade dafür kämpfen, dass sowas flächendeckend eingeführt wird. Das ist aber erstmal eine persönliche Sache von mir. Ich gehöre zum Beispiel auch nicht zu den Kantoren, die sagen, wenn dieses Lied kommt, das spiele ich nicht. Wenn das im Gesangbuch steht, dann ist das meine Pflicht, das zu spielen. Ja, ne? Sonst kriege ich eine Abmahnung, mal so ganz, ganz formal gesagt. Und ich habe mal von einem Pastor gehört, der hat mal bei einer christlichen Trauerfeier Helene Fischer spielen lassen.
Oh, ja.
Und warum? Yeah. Weil der kleine Kerl, der seinen Vater verloren hat, sich das gewünscht hat. Und deshalb wird das gespielt, finde ich völlig richtig. Obwohl ich ansonsten sehr ambivalentes Verhältnis zu Helene Fischer habe. Habe mich richtig gefreut, als die mal im Fußballstadion gesungen hat und die schön ausgepfiffen wurde. Das war ein Highlight für mich. Aber das ist oft eine seelsorgerliche Frage. Ich finde zum Beispiel auch dieses Bonhoeffer-Lied nach dieser Fitz-Melodie ist für mich ein Angang. Weil ich finde, dass man die letzten Worte eines Hingerichteten nicht in so einer Lagerfeuerromantik machen kann. Aber wenn Hinterbliebene das auf einer Beerdigung haben wollen, dann kriegen die das. Dann bin ich doch der Letzte, der sich hinsetzt und die belehrt darüber, dass das nicht geht.
Dass das so nicht geht, ja.
Weil ich finde auch, dass die protestantische Kirche hat ja eine starke pädagogische Tradition. Luther ist ja der Pädagoge gewesen. Der hat ja die ganzen heiligen Texte, die vorher immer nur auf Latein waren, in Lieder übersetzt und so, dass die breite Öffentlichkeit das mal zur Kenntnis nehmen kann. Das heißt, er hat richtig Bildungsarbeit gemacht. Und das können wir natürlich auch bei Liedern und diesem Stil machen. Wir können kontroverse Debatten darüber führen. Aber ich finde es völlig unzulässig, so rote Listen zu machen, also Giftschränke zu machen, wo bestimmte Kultur reingehört, weil das in der Kirche nicht geht. Also ich bin sehr der alten Kirchenmusik verpflichtet, weil ich finde, dass da ein ganz großes Kompendium von menschlicher Weisheit und von menschlicher Glaubenserfahrung drinsteckt, die man wie ein guter Museumsführer immer noch entschlüsseln kann. Also ich bin auch ein bisschen Kurator als Kirchenmusiker. Ja, und das ist dann eine sehr aktuelle Aufgabe. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen hinten rüberfällt. Aber wir alten Kirchenmusiker dürfen nicht den Dünkel haben, dass wir die Gralshüter der Kirchenmusik sind. Wir können uns im geheimen Kämmerlein so fühlen, das ist ja geschenkt. Aber wir tun uns einen Tort an, wenn wir in der Öffentlichkeit so argumentieren würden. Wir können kontrovers machen. Wir können sagen, fallt nicht auf jede Mode rein und was ist denn das für ein bescheuerter Text? Und das kann man ja alles ein bisschen vornehmer jetzt. Kann man alles machen. Aber man muss auch wieder sagen, die alten Lieder, die bei uns im Gesangbuch stehen, die sind natürlich auch durch einen heißen Selektionsprozess gegangen. Da kann man auch von ausgehen, was damals gesungen wurde, 80% poetischer Schrott. Und die guten Sachen haben überlebt.
Genau. Also, aber fehlt uns nicht vielleicht auch im Moment ein bisschen in unserem Gesangbuch dieser Sakropop, wie du es genannt hast, weil eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht eine junge Zielgruppe, sich vielleicht auch ein bisschen sich ausgeschlossen fühlt von dem, was im Gesangbuch läuft, weil es einfach nicht mehr deren Hörgewohnheit entspricht?
Also, dass der Gottesdienst nicht ihren Lebensgewohnheiten entspricht, da ist bestimmt was dran. Das Problem ist, dass ein ordentlicher Popsong sich für einen Massengesang nicht eignet. Also ein richtig guter Popsong kann man nicht als Gemeinde singen.
Der lädt zum Zuhören
ein, nicht zum Mitmachen. Da lügt man sich was in die Tasche. Und die Sachen, die jetzt an zeitgenössischen Liedern gesungen werden und erfolgreich gesungen werden, das sind in der Regel keine Popsongs. In Popsongs kommen ganz viele Pausenriffe mit Gitarrenriffs dazwischen. Und wie willst du das machen, wenn dann ein klassischer Organist sitzt, der mit diesen Pausen aufgrund seiner Ausbildung nichts anzufangen weiß, der dann nicht improvisiert und so, ne? Und die Gemeinde kann das, wenn sie diese Songs nicht auf ihrem Smartphone hat und ständig hört, kriegt solche Pausen zum Beispiel auch nicht mit. Aber die Lobpreislieder sind ja anders. Da sind ja wenig Pausen. Da wird ja ohne Pause gelobpreist.
Ich finde sie aber in ihrer Komplexität nicht annähernd so facettenreich wie Kirchenmusik. Und da frage ich mich, wie kann man das kombinieren? Also wie kann man die Komplexität aus Kirchenmusik, und vielleicht gibt es darauf auch einfach keine Antwort, mit der Hörgewohnheit der letzten zwei Generationen oder drei Generationen kombinieren.
Ich meine, das ist
ohne vielleicht Liebhaber der Kirchenmusik zu verlieren und vielleicht auch neue zu gewinnen.
Das Problem ist, dass die Popmusik sehr stark von Moden abhängt. Und bis unser schwerfälliger Kirchenapparat, und selbst wenn er noch so entgegenkommt, reagiert hat, und dann steht so ein Ding endlich im Gesangbuch, dann ist schon die übernächste Mode wieder dran.
Das stimmt.
Das ist ein Problem. Deshalb haben wir ja eine Flut von Beiheften, um dem so beizukommen. Was jetzt das Anspruchsvolle angeht, ich meine, wenn es das Bedürfnis gibt, stundenlang im Gottesdienst den Lobpreis zu machen und den Leuten das gefällt, dann sollen sie es tun. Also ich betrachte mich nicht als Erzieher. Wenn jemand käme und sagt, so müssen wir es jetzt alle und immer machen, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Aber wenn es zum Beispiel in Bielefeld in der Pauluskirche oder irgendwo, ich würde solche Gottesdienste nicht besuchen, aber ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist doch alles Mist, was die da machen. Sondern das hat seinen Grund, dass sie das machen. Da sind viel mehr Leute in der Kirche als bei uns, die wir die ehrwürdige Kirchenmusik machen. Deshalb sollten wir nicht allzu dünkelhaft sein, aber streitbar.
Dann lasst uns doch mal Musik hören. Hast du noch Musik dabei?
Ja, ich werde spielen. Kommt, sagt es allen weiter. Was ja auf ein Spiritual
flottes Ding.
Ich komme gerade nicht auf den englischen Titel.
Go Tell It on the Mountains.
Genau. Und das ist hervorragende Musik, da braucht man natürlich ein bisschen Jazz-Erfahrung, dass das angemessen ist. Wenn man das wie einen protestantischen Choral spielt, dann
zwingt es nicht.
Dann liegt die Tatsache, dass einem nicht gefällt, nicht an dem Lied, sondern an der Art. Und da muss die Gemeinde auch ein bisschen angeleitet werden.
Lieber Johannes, wie jede Woche gibt es auch eine Aufgabe der Woche. Die letzte, im letzten Podcast war Petra Ottensmeier, Telefonseelsorgerin, zu Gast, die für dich die Aufgabe der Woche gezogen hat. Und deine Aufgabe lautet: Geh heute durch dein Viertel und höre in dich hinein. Fallen dir Bibelverse oder Geschichten ein, die zu deinem Viertel deiner Stadt passen? Was sagen dir diese Stellen über deine Stadt? Wo wohnst du und was hast du gefunden?
Ich würde das gerne. Ich war jetzt gerade 3 Wochen als Kurkantor auf Hiddensee und ich bin noch so von dieser Ostseelandschaft erfüllt, dass ich demütig um Erlaubnis frage, ob ich das auf dies Ambiente beziehen darf.
Es sei dir gewährt.
Na gut.
Ich bedanke mich. Also, dann kommt mir sofort der Wochenpsalm vom Sonntag Kantate in den Kopf. Und zwar 2 Verse. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich. Das ist ein Lobpreis. Jetzt frag ich mich natürlich, ob das Meer und der Erdkreis und die Ströme und die Berge auch das richtige Bekenntnis haben. Wohl nicht. Aber sie werden als Kronzeugen für den Lob Gottes in der Bibel zitiert. Das finde ich für jede Musikdiskussion und für jede Diskussion über Kunst und Musik in der Kirche ganz entscheidend.
Das ist richtig.
Super.
Hast du?
Bei mir ist es ganz langweilig. Da ja tatsächlich diese Fragen sich durch den Zufall relativ häufig um unsere Wohnorte drehen, wissen ja die Leute, die häufiger hier zuhören, dass ich in Bielefeld wohne, in der Innenstadt. Und immer, wenn ich da durchlaufe, vor allem spät nachts, dann denke ich an Jeremia, denn der hat in seinem 29. Kapitel geschrieben: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht's euch auch wohl. Und immer
so
wieder.
Schlimm.
So, genau, immer wieder. Das klingt schlimmer, als es ist, aber tatsächlich. Wenn ich da durch mein Viertel gehe, dann denke ich an manchen Stellen, na, das könnte nicht schaden, wenn man das ins Gebet mit einschließt.
Sehr schön. Lieber Johannes, eigentlich hättest du jetzt eine Aufgabe ziehen dürfen. Da aber, wie angekündigt, die beiden Kandidaten, die sich für die Stelle des Superintendenten im Kirchenkreis Herford bewerben, unsere nächsten Gäste sein werden und die beide die gleiche Aufgabe bekommen, haben wir, weil das ein sehr gründlich vorbereiteter Podcast wird, also alle unsere Podcasts sind sehr gründlich vorbereitet.
Aber der noch mehr?
Der ist übergründlich vorbereitet. Haben wir diese Aufgabe bereits schon mal gewählt und die Aufgabe, dass dennoch, wenn du möchtest, du vorlesen.
Wo in deiner Stadt musst und willst du laut Nein sagen? Wo widersprechen? Jetzt ist das Bild gerade klein geworden. Wo widersprechen Zustände in deiner Stadt, deinem Viertel, dem Evangelium? Wo gibt es Fehler im System?
Die Antwort darauf werden uns Dr. Raimuth und Dr. Philips liefern dann Anfang August.
Genau.
So, damit sind wir auch wieder am Ende. Was bleibt noch zu tun? Es bleibt zu bitten um Feedback, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns doch auch eine Antwort auf die Frage der Woche an gemeinde@marienkirche-herford.de. Dann ist es Zeit, Danke zu sagen. Zuallererst dir, lieber Johannes, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Danke, dass du uns die Musik diese Woche einspielst. Und danke, dass du uns überhaupt mit deinen musikalischen Künsten in diesem Podcast immer wieder begleitest.
Gerne.
Dir auch vielen Dank, Simon.
Gerne.
Vielen Dank wieder an die Petri-Gemeinde für die Nachbarschaftshilfe. Und wie immer hat das letzte Wort unser Gast.
Mir fällt mein Orgellehrer ein. Der hat sehr gerne Johann Sebastian Bach zitiert. Bach hat in seiner Hausbibel an einer Stelle von 2. Chronik, wo die Bundeslade in den neu gebauten Tempel kommt und Gott dann in einer Wolke gegenwärtig ist und die Priester alle nicht mehr wissen, wo sie hinlaufen sollen, geschrieben: Bei einer andächtigen Musik ist Gott alle Zeit in seiner Gnaden Gegenwart. Und dann hat er mich spitzbübig angeguckt, mein Orgellehrer, Professor Gerd Zacher, und hat gesagt: Herr Vetter, das Wort andächtig ist mit dem Wort denken verwandt.